Willkommen beim Digital Health Podcast von Heise Online. Hier geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, von Apps und Medizintechnik bis hin zur Gesundheitspolitik. Für alle, die wissen wollen, wie sich das Gesundheitswesen digital verändert.
Hallo, ich bin Marie-Claire Koch, Redakteurin für digitale Gesundheitsthemen bei Heise Online. Und in dieser Folge nehme ich euch auf drei Veranstaltungen mit. Ende März war ich beim Jubiläum der Medizininformatik-Initiative, kurz MII, in Berlin, dann beim Digital Health Innovation Forum am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und schließlich beim Auftakt von Anomed 2. Das ist ein Forschungsprojekt zur Anonymisierung und sicheren Nutzung von Gesundheitsdaten. Es wurde sehr deutlich, dass es jetzt nicht mehr nur darum geht, Daten überhaupt zu erfassen, zu standardisieren und zu vernetzen, sondern noch mehr darum, wie aus Gesundheitsdaten tatsächlicher Nutzen für Forschung und Versorgung werden kann. Seit Jahren wird dieser Umbau unter anderem von der Medizininformatik-Initiative begleitet. Es sollen Daten aus der Routineversorgung digital und sicher für die medizinische Versorgung bereitstehen. Das Ziel ist, Krankheiten besser vorbeugen, erkennen und behandeln. Vieles davon ist jetzt schon möglich, aber, so lautet der Konsens, wir sind gerade erst am Anfang und es geht noch viel mehr. Vor allem steckt dahinter die große Hoffnung, die Gesundheitsversorgung zu retten, in einer Zeit, in der der wirtschaftliche Druck immer weiter zunimmt. Als vor 10 Jahren die Medizininformatik-Initiative entstand, war die Ausgangslage damals eine fragmentierte Gesundheitsdatenlandschaft, viele Insellösungen, unterschiedliche Systeme und kaum Möglichkeiten, Daten übergreifend für Forschung und Versorgung zu nutzen. 10 Jahre später und nach 1000 Arbeitsgruppensitzungen hat sich viel getan. Aus einem Flickenteppich ist eine sichere, vernetzte Struktur geworden. So beschreibt es Sebastian Claudius Semmler, Geschäftsführer der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung, kurz TMF. Gemeinsam mit der Medizininformatik-Initiative haben sie unter anderem das vom Forschungsministerium unterstützte Forschungsdatenportal Gesundheit aufgebaut, dank dem Daten sicher zur Verfügung stehen sollen. Damit sei man gewappnet für den entstehenden europäischen Gesundheitsdatenraum und für die Hightech-Agenda des BMFTR.
Wir haben eine bundesweit föderierte Dateninfrastruktur geschaffen. Datenintegrationszentren gibt es jetzt an jeder Universitätsklinik und weiteren Partnerstandorten. Es gibt einen gemeinsamen Kerndatensatz und einen ganz maßgeblichen Impuls zur Interoperabilität weit über die Medizininformatik-Initiative hinaus, auch in dem Bereich der Gesundheitsversorgung. Also man kann nochmal sich vergegenwärtigen, dass wir damals ja mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung Stonewall CT nach Deutschland geholt haben mit der ersten Lizenz, dass FHIR heute vermutlich nicht in dem Maße auch im Versorgungsbereich gesetzt wäre, wenn es die MII nicht gegeben hätte, die diesen Impuls gegeben hätte und vieles weitere. Wir haben über medizinische Use Cases und Anwendungen mit vielen fachlichen medizinischen Partnern zusammengearbeitet, gerade auch mit den 03-Projekten der jetzigen Förderphase. Es gibt mit dem bundesweiten Broad Consent der breiten Einwilligung mühsamst abgestimmt mit allen Datenschutzbehörden eine einwilligungsbasierte Rechtsgrundlage, die nun möglicherweise auch erweitert oder ergänzt wird durch weitere gesetzliche Regelungen zur Datennutzung. Wir haben einen Rechtsrahmen, eine Governance für die Nutzungsprozesse und Datenzugangsprozesse. Wir haben zentrale Elemente geschaffen, wie insbesondere das Forschungsdatenportal Gesundheit, FDPG, was hier auch vorgestellt wird im nächsten Tagen, der aktuell bestand. Wir haben mit Patientenorganisationen zusammengearbeitet und Patienteninformationen geschaffen, ein zentrales Transparenzportal und auch die Kooperation mit der Industrie vorangebracht.
Und weiter erklärte er die Errungenschaften nach 10 Jahren MII.
Also doch etliche Fälle von Personen, Patientinnen und Patienten, die in Deutschland zu finden sind, mit vielen Angaben zu Diagnosen, Laboren, Prozeduren, Medikationsdaten, immer auch mit den entsprechenden Schwächen, die sich aus dem Stand der medizinischen Dokumentation in Deutschland ergeben. Bioproben, radiologische Befunde, mikrobiologische Befunde, etliches weiteres. Auch wenn man mal schaut, das beschränkt sich jetzt auch schon nur auf wenige Jahrgänge, sondern es geht an manchen Standorten auch schon weit zurück, dass diese Daten auch verfügbar sind. Und das Schöne an Routinedaten ist auch, dass wir da auch mal sehr begrenzten Gender Gap haben. Also insofern ist das etwas, was wirklich auch für vielerlei Forschung verfügbar ist.
Gemeinsam mit der Medizininformatik-Initiative haben sie unter anderem das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, kurz BMFTR, unterstützte Forschungsdatenportal Gesundheit aufgebaut. Jetzt soll die Infrastruktur liefern. Matthias Hauer, parlamentarischer Staatssekretär beim BMFTR, sagte dazu:
Wir alle wissen, Daten sind der Rohstoff der Zukunft. Dieser Satz ist aber nicht neu, sondern der wurde schon vor 10 Jahren gesagt und da haben sie gleich gehandelt. Sie haben gezeigt, was möglich ist, wenn Wissenschaft, Versorgung und Politik gemeinsam den digitalen Aufbruch wagen. Sie haben der Zukunft der Medizin den Weg bereitet. Deshalb können wir heute feiern, stolze 10 Jahre. Medizininformatik-Initiative. Und da darf ich im Namen des Ministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt ganz herzlich beglückwünschen zu diesem tollen, beeindruckenden Jubiläum. Und besonders toll ist es natürlich, wenn das Geburtstagskind selbst Geschenke mitbringt, wie zum Beispiel kürzlich mehr als 200 Millionen Vitaldaten aus der Intensivmedizin. Das ist beeindruckend und der Datenschatz, der wird immer größer, dank Ihnen. Dann füllen wir uns ruhig auch einmal vor Augen, wie die Ausgangslage war damals vor 10 Jahren. Viele Einzelprojekte, die Datenlandschaft fragmentiert und heterogen. Doch aus diesem Flickenteppich haben Sie eine starke vernetzte Struktur aufgebaut. Mit einheitlichen Standards und mit Daten, die nun bundesweit auswertbar sind. Die persönlichen Daten als anonyme Spende für die Forschung. Über 450.000 Menschen waren dazu schon bereit. Das ist ein Erfolg, der nur durch Vertrauen möglich ist. Vertrauen, das Sie mit dem Broad Consent, wir haben es gerade schon gehört, geschaffen haben.
Vertrauen ist dabei eines der Leitworte des Jubiläums. Denn ohne Vertrauen funktioniert ein datengetriebenes Gesundheitssystem nicht. Es gibt allerdings auch immer mehr Möglichkeiten und Konzepte, datensicher zu nutzen, etwa dank verteilter Analysen. Das zeigte zum Beispiel Professor Björn Escoffier, Leiter des neuen Instituts für künstliche Intelligenz in der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Ich kann jederzeit nachverfolgen, wann wer welche Daten für die Forschung verwendet hat. Und dann kann ich im Sinne eurer Privatheit sicherer Weise auf diese Daten lernen.
Außerdem betonte er,
es gibt kein Algorithmenproblem in der Medizin, es gibt ein Inverkehrbringungsproblem.
Wie die sichere Nutzung aussehen könnte, zeigten auf dem Symposium gleich mehrere Projekte. Das Projekt PM4Onco verknüpft Daten aus Tumordokumentation, molekularen Tumorboards, Pathologie und Patientenfragebögen. Ziel ist es, Therapieentscheidungen besser auszuwerten und standortübergreifend nutzbar zu machen. Wichtig sei laut Professorin Melanie Börries, Leiterin von PM4Onco,
für uns ist immer der Patient im Mittelpunkt. Es ist wirklich wichtig für uns zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Nicht nur um Daten zu strukturieren und alle können sie nutzen, sondern Mehrwert nachher auch für die Patienten und Patienten zu haben.
Die Strukturen sollen so gebaut sein, dass sie klinische Entscheidungen tatsächlich unterstützen können. Kritik kommt derweil von Dr. Christian Müller vom Pharmakonzern Bayer, der den nicht ganz so einfachen Zugang zu den Daten beim Forschungsdatenportal Gesundheit als nicht kundenfreundlich bezeichnete. Er stellte sich als Apotheker, Jäger und Sammler von Daten bei Bayer vor und erläuterte mit Data Insight eine Studie, die Daten aus dem Forschungsdatenzentrum Gesundheit und dem Forschungsdatenportal Gesundheit gegenüberstellt. Müller sagte ausdrücklich,
was ich aber eigentlich machen möchte, ist den Finger in die Wunde legen, wo wir Stand heute auf der methodischen Seite stehen. Und ich habe mich im letzten Jahr hingesetzt, so um die Zeit wie dieses Jahr, habe das Studienprotokoll runtergeschrieben und bin an dem Punkt angekommen, dass wir am 22. Juli das Protokoll fertig hatten. Im September haben wir es dann eingereicht und offiziell beim FTBG ist es irgendwie im Dezember als solches als Antrag angekommen. Dann hat es eine Weile gedauert, bis sich die entsprechenden Zentren gemeldet haben. Wir haben nochmal eine Fristverlängerung von 2 Wochen hinterher geschoben und sind dann an den Punkt angekommen, dass wir insgesamt 17 Zusagen haben, 20 Absagen und 14 haben sich einfach nicht gemeldet. Warum auch immer nicht?
Das Portal wirke in der Praxis so, als ob jedes Zentrum versucht, die eigenen Interessen durchzubekommen. Das sei nicht wirklich nachvollziehbar und auch nicht wirklich kundenfreundlich. Deutlich wurde der Druck, Daten und Anwendungen ins Gesundheitssystem zu bringen, beim Digital Health Innovation Forum in der Keynote von Jennifer Goldsack. Sie leitet die Digital Medicine Society, eine US-NGO, die den sinnvollen Einsatz digitaler Technologien in der Gesundheitsversorgung vorantreiben will. Goldsack sprach über ihre Krebserkrankung, die schlechte medizinische Versorgung in den USA und darüber, wie wenig digital der Versorgungsalltag oft noch ist.
Cupboards under the stairs with a plastic box with cardboard on the top and I'm having a bag thrown. Wondering where the hell is the AI?
Wo sind die Daten? Wo zur Hölle ist die KI? Warum führen wir diese Daten nicht zusammen und nutzen sie? Goldsack zeigte sich sehr wütend darüber, dass nicht alle relevanten Daten für die Behandlung verfügbar waren. Über Daten und Innovation habe ich auch mit Ariel Dora Stern gesprochen. Sie ist Professorin für Digital Health, Economics and Policy am Hasso-Plattner-Institut. Aus ihrer Sicht steht Deutschland bei der Datennutzung noch am Anfang.
Wir fangen tatsächlich erst jetzt an zu verstehen, welche Möglichkeiten wir haben, weil wir in Deutschland so lange so wenig Zugang zu Daten gehabt haben, dass es in vielen Fällen wirklich noch nicht vorstellbar ist, was man dann machen kann, wenn man richtig große Datenmengen hat. Nur so als kleines Beispiel, ich habe in den USA mit den Medicare-Abrechnungsdaten gearbeitet. Das sind die Abrechnungsdaten für alle Amerikaner über 65. Das ist keine putzige Stichprobe, das sind Millionen von Menschen. Und dass man dann neue Technologien anschauen kann, man kann dann verstehen in den Echtweltdaten, was funktioniert und unter welchen Bedingungen. Und wir sind in Deutschland noch relativ weit davon entfernt. Wir haben ein paar Settings, in denen das jetzt so gerade erst machbar ist.
Auf die Frage, ob mit KI jetzt einfach irgendwelche Zusammenhänge gesucht werden, antwortete Stern.
Das ist ein bisschen die Idee mit unserem Forum hier, dass wir nicht nur wild mit Daten irgendwelche Zusammenhänge dann entdecken, sondern dass sehr interdisziplinär geschaut wird, also von Leuten, die dann Ahnung haben von der Regulatorik, von Medizinprodukten, dass wir dann wirklich schauen, welche Fragen sind sinnvoll, welche Fragen helfen uns, das Gesundheitssystem besser zu machen, neue Produkte auf den Markt zu bringen, neue Versorgungsmodelle auszutesten und dann, wenn die funktionieren, zu adoptieren und nuanciert zu adoptieren. Nicht zu sagen, okay, jetzt machen wir Telemonitoring für alle, sondern wir machen Telemonitoring für die Patientengruppen, weil wir die Daten haben, um zu verstehen, dass es in den Fällen wirklich gut funktioniert.
Ein weiterer Schwerpunkt bei Stern war die Frage der Translation, also wie gut Forschung tatsächlich die Menschen erreicht. Auch hier ist klar, es gibt viel Wissen, viel Forschung, viele gute Ideen, aber zu wenig davon landet tatsächlich in der Versorgung. Und damit ist man sofort bei der nächsten Hürde der Regulierung.
Regulierung auf jeden Fall. Wir brauchen auch eine Regulierung, die heutzutage Sinn macht. Also das mit der Regulatorik, egal in welchem Bereich, also mit neuen Medizinprodukten, vor allem haben wir eine Regulatorik vom letzten Jahrhundert geerbt, die dann überhaupt nicht für unsere heutigen Technologien designt wurde. Und dann kämpfen wir natürlich die ganze Zeit, weil wir einen riesen Mismatch haben zwischen den Regeln, die wir irgendwie haben, die mit guten Intentionen übrigens damals geschrieben worden sind, und die Sachen, die wir heute machen wollen. Die super grundsätzliche Frage, die ich immer stelle, ist: Wie viel Mehrwert haben wir davon? Wie sehen die Kosten aus und wie viel Mehrwert haben wir davon? Und es ist trotz Kosten oder Kompromisse, es ist trotzdem besser, diese Technologie zu haben, ja oder nein. Und Algorithmen, die dann dem Gesundheitssystem sehr viel Geld sparen, das ist natürlich was ganz anderes als Algorithmen, die nur was kosten.
Ich habe Stern auch gefragt, wie man Vertrauen herstellen kann.
Vertrauen muss man für alle Parteien aufbauen. Viele Lösungen, die wir im Gesundheitssystem sehen, die sind gar nicht so komplex. Die sind nicht in der Diagnostik oder in der Behandlung, die sind in der Administration. Es ist so, wir machen Prozesse in der Klinik, in der Praxis schneller, effizienter, sauberer, dass Terminfindung nicht per Telefon stattfinden muss. Also ganz banale Sachen, aber super wichtige Sachen. Da muss man auf jeden Fall zeigen, das Tool, das Produkt hat Mehrwert, spart Zeit, führt zu einer besseren oder schnelleren Diagnose, was auch immer.
Stern machte auch deutlich, dass sich die Perspektive von Patientinnen und Patienten längst verändert hat.
Patienten kommen dann in die Praxis mit Screenshots von ChatGPT. Ich glaube, ich habe die Diagnose, weil die dann anders und anders informiert und mit anderen Biases dann erstmal überhaupt in die Praxis kommen. Und es ist eine super spannende Zeit, aber einfach so weiter zu tun, als ob das nicht der Fall ist, ist auch keine nachhaltige Lösung.
Dass die US-Einwanderungsbehörde ICE versicherungsbezogene Gesundheitsdaten ausgewertet hat, um Menschen ausfindig zu machen, verurteilt sie auf Nachfrage scharf.
Und das, was in den USA passiert ist und passiert, ist extrem krank teilweise, sage ich sehr direkt. Aber die Lösung ist nicht zu sagen, na gut, dann profitieren wir nicht von unseren Daten, sondern wie können wir die Daten schlauer und besser und sicherer speichern und dann in welchen Secure Processing Environments können wir diese Daten verarbeiten, damit wir trotzdem die Learnings mitnehmen können. Wir wollen, dass die guten Ideen aus den Unis herauswachsen und Menschen erreichen. Und irgendjemand muss das machen. Und also ich bin Fan und ich profitiere sehr von der unabhängigen Forschung. Aber es ist tatsächlich der Fall, dass wir Ausgründungen brauchen, dass wir eine Industrie brauchen, ob das eine Tech-Industrie ist, eine Pharma-Industrie, eine Medizinproduktindustrie, IT-Hersteller als Industrie. Also wir brauchen Unternehmen, ob das Startups sind, ob das große Player sind, die dann die besten Ideen voranbringen und unterstützen und zu den Menschen bringen. Wie das auszusehen hat, sollen wir uns richtig gut überlegen. Also ich sage nicht, okay, gut, alles klar. Aber wir sind die Patienten und Patientinnen der Zukunft. Wir sind die Menschen, die von einem besseren Gesundheitssystem übermorgen oder übernächstes Jahr oder im Jahr 2038 profitieren. Wenn ich heute Brustkrebs bekommen würde, wäre ich sauer, wenn ich keine KI-unterstützte Diagnostik bekommen würde. Das wäre schlecht für mich. Ich würde eine schlechtere Behandlung haben ohne KI. Was ist dann fit for purpose in dem Fall? Wer soll diese Technologie auf den Markt bringen und vorantreiben? Manchmal ist es die Pharmaindustrie. Die existiert bereits. Die ist groß, die hat Geld, die kann klinische Studien finanzieren. Das kann extrem hilfreich sein. Manchmal nicht. Das ist nicht schwarz-weiß. Aber das, was super wichtig ist, ist, dass wir Translation schaffen. Das ist das, wo Europa wirklich relativ schwach ist im Vergleich mit den USA. Wir haben richtig viele Patente, wir haben super top Forschung und wir schaffen es nicht, aber Ideen aus dem Labor heraus in die Praxis, also auszugründen und dann in die Praxis reinzubringen. Und das ist schlecht für alle.
Ein offenes Geheimnis auf dem Forum. Schatten-KI ist längst Alltag. Nicht nur Stern, auch ein Krankenkassenvertreter betonte, dass KI bereits eingesetzt wird, ob reguliert oder nicht. In einem weiteren Vortrag bat die Bundesdatenschutzbeauftragte Krankenkassen konkrete Unterstützung an, speziell beim Umgang mit versicherten Daten und KI. Ein Angebot, das wohl nicht zufällig kam. Und genauso wie letztes Jahr habe ich auch diesmal Dr. Theresa Ahrens vom Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering getroffen. Sie forscht genau an der Stelle, wo aus Ideen Produkte werden sollen. Und ich wollte von ihr wissen, wie sie die Stimmung auf dem Forum einschätzt.
Ich habe das Gefühl, dass die Stimmung wieder sehr positiv ist, genau wie letztes Jahr. Und ich habe den Eindruck, dass noch mehr der Fokus gelegt wird auf, warum machen wir Digitalisierung, halt den Nutzen mehr in den Vordergrund zu stellen. Und aber auch, wie kommt man besser in die Umsetzung mit der Berücksichtigung auch der Regulation?
Außerdem wollte ich von ihr noch wissen, was ihre Sicht auf das Thema Regulierung ist.
Wir sind ja genau an der Schnittstelle von Forschung in den Industrietransfer. Ich persönlich habe immer, glaube ich, ein bisschen so eine Einzelgängermeinung. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Regulierung. Ich finde das gut, dass Europa auch ein bisschen schärfer reguliert vielleicht auch als die USA, weil ich glaube, dass das am Ende den PatientInnen mehr Sicherheit bietet in den Produkten. Und das ist mir persönlich auch ein Anliegen. Deswegen für mich ist es eher der Umgang mit der Regulation. Ich glaube, wir haben einfach Wirrwarr an Regulation, der schwierig zu verstehen ist. Deswegen, ich glaube, es muss einfach verständlicher werden und damit leichter umsetzbar werden. Aber ich glaube, dass die Regulation an sich nicht das Problem ist, sondern eigentlich eher Teil der Lösung, weil das eben auch Leitplanken gibt für Produktsicherheit.
In fast allen Vorträgen ist das Thema Regulierung präsent. In der Keynote vom Pathologen Professor Jochen Lennartz ging es um das Thema Gehirn-Computer-Schnittstellen, also Brain-Computer-Interfaces, kurz BCI. Aktuell wird das wieder stark diskutiert, auch aufgrund der Entwicklung bei Neuralink. Die BCIs von Elon Musks Firma stecken inzwischen in Gehirn von mehr als 20 Menschen. Ende letzten Jahres hat die UNESCO erstmals eine Empfehlung zur Ethik solcher Technologien veröffentlicht. Und auch den Deutschen Ethikrat beschäftigt das Thema. In einer Anhörung haben Forscher vor kurzem ein Moratorium für implantierbare BCIs außerhalb der Medizin gefordert, solange bis deren Wirkung auf den menschlichen Geist hinreichend verstanden ist. Die Hoffnung, die hinter der Technologie steckt, ist schon seit Jahren riesig und biblisch. Gelähmte Menschen sollen sich wieder mehr bewegen können, Blinde sehen und so weiter. Menschen, die vollständig in ihrem Körper eingeschlossen waren, können wieder kommunizieren, zumindest eingeschränkt. Lennartz hat das auf dem Forum eindrücklich beschrieben, aber auch gewarnt vor militärischen Szenarien, vor ungeklärten Datenschutzfragen und vor einer Gesellschaft, die auf diese Technologie noch nicht vorbereitet ist. Lennartz, der aktuell beim Biotech-Unternehmen Boston Gene arbeitet, konnte ich auch noch andere Fragen etwa zum Schutz von Gehirndaten stellen.
Klar, das ist ein zentrales Thema. Neurodaten unterscheiden sich in mehreren Punkten ganz klar von den klassischen medizinischen oder medizinischen Gerätedaten. Also ja, beispielsweise ein EKG fachlich interpretieren will, erfordert das halt die gewisse fachliche Kompetenz. Bei den Brain-Computer-Interface-Anwendungen muss man allerdings, um die Primärdaten zu analysieren, bereits auf KI-Modelle zurückgreifen, die bestimmte Funktionen aus diesen neuronalen Signalen extrahieren können. Das heißt, diese neuronalen Signale können gar nicht vom Menschen primär interpretiert werden. Das heißt, die Daten müssen aufgearbeitet werden und da verwendet man halt künstliche Intelligenz dazu. Dabei enthalten allerdings die Rohdaten häufig deutlich mehr Informationen, als für die jeweilige Anwendung in dem Moment genutzt wird. Das heißt, es handelt sich hierbei nicht nur um die funktionsbezogene Datenstruktur, sondern häufig auch die latente Information. Und das wirft dann natürlich Fragen zur Sekundärdatennutzung auf, weil nicht immer klar ist, welche Inhalte eigentlich potenziell aus den Daten abgeleitet werden können. Und im gewissen Sinne, selbst wenn das intentionale Daten sind, also wenn man sich überlegt, ich will jetzt den Cursor bewegen, könnten natürlich in diesen Daten weitere Sachen drinstecken. Das heißt, das wäre, was kann eigentlich aus den Daten abgeleitet werden? Und wenn man das nicht genau weiß, ist es natürlich sehr schwierig, zum Beispiel die Zweckbestimmungen sicherzustellen. Ein weiterer offener Punkt betrifft den Datenschutz neuronaler Daten über den Tod hinaus. Also Neurodaten sind logischerweise hochgradig personenbezogen. Also die KI-Modelle, von denen ich eben gesprochen habe, müssen quasi für jeden Patienten individuell auf den eigenen Neurodaten generiert und trainiert werden. Und gleichzeitig enden aber klassische Persönlichkeitsrechte mit dem Tod, was dann zu ungeklärten Situationen führen kann, was man nämlich mit den Daten nach dem Tod eines Patienten dann zum Beispiel machen kann. Also diese Fragen zeigen zum Beispiel, dass hier auf jeden Fall Bedarf besteht, frühzeitig geeignete Leitplanken, sogenannte Guardrails, zu entwickeln, mit der man dann quasi die regulatorischen Rahmenbedingungen bestimmt, um auf der einen Seite Innovation und Benefit für die Patienten zu ermöglichen, ohne dabei aber unbeabsichtigt Risiken im Umgang mit diesen sensiblen Daten zu schaffen. Das heißt also hier sozusagen eine Balance zu finden, das ist momentan eine Aufgabe, die stellt auf jeden Fall eine der wesentlichen Herausforderungen im 21. Jahrhundert dar.
Skeptisch zeigte sich Lennartz bei der Frage, ob wir bald Gedanken lesen können.
Das hängt natürlich stark davon ab, was man unter Gedanken versteht. Wenn man damit die komplexen inneren Zustände, den Affekt oder Emotionen meint, dann wird das sicherlich noch einige Jahre dauern. Wenn aber der Begriff jetzt funktionell definiert wird, also Beispiel, ob man eine Steuerung von einem Cursor oder einer Tastatur oder einer Auswahlbewegung, dann sind derartige Anwendungen bereits heute möglich und auch sogar jetzt schon in der klinischen Testung. Kurzum, dass das prospektive oder zukünftige Potenzial der Technologie ist damit auf jeden Fall deutlich größer als der aktuelle Differenzierungsstand. Aber wir befinden uns momentan noch in einer frühen Entwicklungsphase.
Ich habe Lennartz auch gefragt, ob er Einblicke in Neuralink hat.
Also direkten Einblick in die internen Entwicklungen habe ich natürlich nicht. Neuralink ist allerdings wie die anderen Industrieakteure Teil unserer Collaborative Community. Das ist ein Zusammenschluss im präkompetitiven Raum, der auch unter anderem von der FDA anerkannt ist. Und interessant ist dabei, dass hier Wettbewerber zusammenkommen, weil alle erkannt haben, dass bestimmte Herausforderungen gemeinsam leichter zu lösen sind, als wenn jeder Akteur sozusagen individuell vorgeht. Dabei wird dann klar definiert, welche Themen zum Beispiel in diesem Konsortium besprochen werden. Die Ergebnisse werden dann wissenschaftlich diskutiert und anschließend öffentlich zugänglich gemacht. Also in dem Fall werden sie beispielsweise als Input für die Regulierungsbehörden, also wie zum Beispiel die FDA, weitergegeben und stehen dann quasi als Input zur Verfügung. Also in solchen sogenannten Collaborative Communities arbeiten dann heute Industrie, Wissenschaft, Patientenvertreter oder Fachgesellschaften zusammen, die dann quasi frühzeitig solche evidenzbasierten Grundlagen für die Regulierung oder für eine bessere Regulierung schaffen. Und Ziel ist es dabei zu vermeiden, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, ohne ausreichenden Input der betroffenen Stakeholder zu haben. Das heißt also, diese Zusammenarbeit ist quasi in Neudeutsch Co-Creation, bei der man hofft, dass die Regulierung durch Input der betroffenen Stakeholder angepasst wird.
Außerdem zeigte Lennartz, wie Industrie und Forschung gemeinsam Lösungen entwickeln können.
Also in dem Zusammenhang helfen im Grunde zwei Konzepte, die sich sehr gut ergänzen. Zum einen die regulatorische Wissenschaft, also der Ansatz, bei dem wissenschaftliche Daten systematisch dazu genutzt werden, um Regulierung evidence-basiert weiterzuentwickeln und zu verbessern. Zum anderen der sogenannte präkompetitive Raum, also im Englischen pre-competitive space, in dem unterschiedliche Stakeholder zusammenkommen, um zunächst gemeinsam das Problem zu definieren und dann gemeinsam an möglichen Lösungsansätzen arbeiten. Dabei ist es bevorzugt so, dass nie einzelne Lösungen priorisiert werden, sondern eher an gemeinsame Spezifikationen gedacht wird. Und wenn solche Aktivitäten im präkompetitiven Raum möglichst viele Perspektiven einbeziehen und dann gleichzeitig wissenschaftliche Daten nutzen, um regulatorische Entscheidungen zu informieren, lassen sich Doppelarbeiten oder Reibungsverluste in der Zusammenarbeit vermeiden.
Außerdem hat er auch Antworten auf die Frage, wie man sicherstellt, dass sich alle an gemeinsam erarbeitete Standards halten.
Also bei vielen Harmonisierungsbestrebungen geht es bei dem präkompetitiven Raum nicht darum, einzelne Lösungen vorzuschreiben, sondern quasi gemeinsam eine Orientierung, um das Problem zu erarbeiten und es dann gemeinsam zu lösen. Ein einfaches Beispiel wäre das DIN A4-Format. Also wenn ein Unternehmen statt dem DIN A4-Blatt ausschließlich ein anderes Format etablieren möchte, stellt sich natürlich die Frage, ob es dafür irgendwelche überzeugenden Gründe gibt und wie sich das dann auf Interoperabilität zum Beispiel mit anderen Druckern oder Scannern oder sowas auswirkt. Also niemand kann die Akteure dazu zwingen, Ergebnisse aus dem präkompetitiven Raum umzusetzen. Wenn jedoch wissenschaftlich fundiert gezeigt wird, dass bestimmte Standards einen klaren Mehrwert haben oder bieten, dann führt das häufig dazu, dass diese langfristig etabliert und noch angenommen werden. Und das kann man dann natürlich über regulatorische Anpassungen auch, kann man halt weitere Anreizstrukturen schaffen. Also als Beispiel das DICOM-Format in der Radiologie, das ist weitgehender Standard. Gleichzeitig bleibt aber zu berücksichtigen, dass je nach Anwendung unterschiedliche Formate natürlich sinnvoll sein können. Also als Beispiel werden in Publikationen weiterhin JPEG- und TIFF-Bildformate verwendet, obwohl das zugrunde liegende Bildformat in der Radiologie sicher in 99% der Fälle DICOM ist. Das heißt, Aktivitäten im präkompetitiven Raum sind nicht bindend, aber schaffen quasi eine evidenzbasierte Grundlage für die Harmonisierung.
Warum Unternehmen trotzdem eigene Standards entwickeln oder Daten zurückbehalten, beantwortete er ebenfalls.
Das ist eine gute Frage. Also es lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven verstehen. Wenn der Fokus initial auf Innovation, also auf Erkenntnisgewinn liegt, dann kann es natürlich sinnvoll sein, unabhängig von anderen zu arbeiten, um relativ schnell Fortschritte zu erzielen, dass man neue oder potenziell patentierbare Lösungen entwickeln kann. Manchmal besteht dann auch die Hoffnung, dass dann diese eigene Lösung tatsächlich zum zukünftigen Standard wird, weil man sich natürlich erhofft, dass alle dann die Lösung annehmen. Dabei spielt es natürlich auch eine Rolle, ob der primäre Antrieb jetzt eine wissenschaftliche Sichtbarkeit oder vorwiegend wirtschaftliches Interesse ist oder eventuell auch eine Kombination aus beiden. In der Praxis zeigt sich allerdings häufig, dass nach einer Phase des sogenannten initialen Innovationsgewinns oder der initialen Adaptation, das betrifft dann vorwiegend einzelne Early Adapters, die dann quasi sich sozusagen dazu berufen führen, das zu machen, dass es sich dann in der Zukunft weiterentwickelt und sich eher interoperable Standards entwickeln. Also Beispiele dafür wäre der USB-Stick oder Wi-Fi oder Bluetooth, bei dem man sich heute gar nicht mehr drüber im Klaren ist, dass die Spezifikation dieser Technologien durch Initiativen im präkompetitiven Raum etabliert wurden. Solche Standards entstehen dann meist, wenn die grundlegende Funktionalität geklärt ist, also etabliert ist und der Bedarf an Interoperabilität wächst.
Wichtig ist bei Standards also ein erkennbarer Mehrwert. Über proprietäre und nicht proprietäre Software wurde auf dem Forum ebenfalls gesprochen. Auch das Thema digitale Souveränität wurde diskutiert. Der Gründer der IDM, einer gemeinnützigen Tochter des UKE in Hamburg, Nils Schweingruber, war ebenfalls anwesend. Die IDM entwickelt eigene KI-Modelle und will den Datentransfer an große Tech-Unternehmen wie Google, Microsoft und Co. verhindern.
Was da eben wirklich wichtig ist, dass es nicht nur am Ende klar auch um Infrastruktur geht, also naja, dass man natürlich die Rechenzentren braucht, wo die KI-Modelle, wenn es jetzt um KI geht, auch drauf laufen können. Aber man muss auch schauen, wo diese KI-Modelle natürlich herkommen. Deutschland, in Europa. Und damit haben wir natürlich einen riesengroßen Vorteil, weil wir die ganzen Modelle in unserem Sinne auch weiterentwickeln können und die Qualität hochhalten für unser System und auch die Daten eben nicht weitergegeben werden an Drittanbieter von KI, weil was man ja auch viel beobachtet, ist, dass viele Startups eben KI-Modelle von Drittanbietern wie den großen Tech-Firmen, überwiegend aus den USA, einbinden an ihre Software und damit natürlich irgendwie vermeintlich spannende KI-Software für den Gesundheitsmarkt anbieten, angewiesen sind auf diese KI-Modelle und sich damit auch extrem abhängig machen. Einerseits wirtschaftlich abhängig, aber natürlich auch die ganzen Daten letztendlich zu diesen Firmen fließen und sie am Ende darauf wieder ihre Modelle weiterentwickeln und sie uns wieder zurück teuer verkaufen. Und das ist ein Kreislauf, der natürlich total entgegen der digitalen Souveränität steht, den wir ja eigentlich nehmen wollen, hier in Deutschland oder auch in Europa, um wirklich auch Technologie, Know-how hier bei uns entstehen zu lassen, die unter unseren ethischen Gesichtspunkten auch zum Beispiel Entscheidungen treffen. Deshalb ist es super wichtig, dass diese KI-Modelle und insbesondere Gesundheit ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Beispiele, wo sensible Daten vorliegen und diese Daten müssen wir, wenn wir KI zum Einsatz bringen wollen, auch hier für uns in unserem Sinne und in unseren Interessen wahrend einsetzen. Und das ist halt das Spannende. Wir sind nicht angewiesen auf Drittanbieter-KI oder Legacy-KI, sondern wir entwickeln diese Modelle bei uns hier in Europa und wir haben Einfluss auf die Entwicklung, wir haben Einfluss auf die Qualität und genau das ist das, was wir am Ende brauchen im medizinischen Kontext.
Digitale Souveränität und Datensicherheit ist aber auch Thema des Forschungsprojekts Anomed, beziehungsweise jetzt der Fortsetzung Anomed 2. Denn wer Gesundheitsdaten schützen will, muss auch wissen, wie Angriffe auf solche aussehen. Auf der Veranstaltung zu Anomed 2 habe ich verschiedene mögliche Ansätze und Methoden gesehen und es wurde auch die Problematik diskutiert, dass bei dem Versuch, Daten zu anonymisieren, auch immer ein Teil der Daten fehlt, die für die Forschung hilfreich wären. Über Anomed habe ich mit Professor Esfandia Mohammadi gesprochen. Er lehrt an der Universität zu Lübeck IT-Sicherheit und leitet das ebenfalls vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderte Forschungsprojekt. Ja, ich bin heute beim Anomed 2 Kickoff. Das ist ein Forschungsprojekt, das sich mit der sicheren Nutzung und Speicherung von Gesundheitsdaten beschäftigt. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja schon seit Jahren mit dem Anomed-Projekt beschäftigt und jetzt Anomed 2. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wofür das steht und was das Ziel ist?
Ja, gerne. Wir schauen uns an, wie wir sichere Datennutzung hinbekommen können für medizinische Anwendungen. Da geht es um sowas wie Next Generation Anonymisierung. Die klassischen Anonymisierungsverfahren haben nicht funktioniert. Wir brauchen neue. Und da muss die Forschung jetzt einspringen und muss Verfahren entwickeln, wie man Daten nutzen kann, ohne dass man Privatsphäre von Patienten gefährdet.
Ihr macht das ja auch mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zusammen. Wie ist da so der Stand?
Ja, wir arbeiten mit dem Forschungsarm des FDZ Gesundheit. Und mit denen werden wir an Datensyntheseverfahren arbeiten und daran Angriffe auf Datensyntheseverfahren zu bauen, damit die für die Zukunft verstehen, wie sie besser Daten bereitstellen können.
Was ist das genau mit der Synthese?
Die FDZ hat ja einen Haufen sehr sensible Daten, schützenswerte Daten. Und deswegen sind sie immer bemüht, nicht die echten Daten rauszugeben, sondern eine verfälschte Variante davon oder künstliche Daten, die inspiriert sind von diesen Originaldaten. Und das nennt man oftmals synthetische Daten.
Bald geht ja auch die Datenausleitung bei der elektronischen Patientenakte an. Was findest du es da wichtig zu beachten?
Bei der Datenausleitung gibt es jetzt ja Gesetze, mit denen man Daten ausleiten darf. Ich finde, wir sollten uns als Gesellschaft darüber im Klaren sein, wie weit wir gehen wollen. Es gibt ja oftmals die Devise, der Nutzen der Daten sollte das Risiko für die Betroffenen übersteigen. Und meine Empfehlung für alle wäre, informiert euch und daran arbeiten wir. Vielleicht kann ich das mal an einem Beispiel da machen, weil das Risiko von Einzelpersonen, von den Betroffenen, ist nicht leicht zu ermessen. Erstens ist es sowieso nicht klar, was ist das Risiko davon, dass jemand weiß, dass eine Person Altersdiabetes hat oder haben wird bald. Zweitens ist nicht klar, wie sich das Risiko entwickeln wird. Wenn ich vor 20 Jahren auf Twitter geschrieben hätte, ich liebe es morgens, irgendwelche Cerealien mit Zucker zu essen, dann würden wir jetzt 20 Jahre später aus dem damaligen Tweet sowas schlussfolgern können, wie die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person Altersdiabetes hat, ist besonders hoch. Also die Daten von damals werden mit der Zeit immer riskanter für die Privatsphäre. Jetzt gibt's natürlich die Leute, die sagen, pass auf, Menschenleben zu retten ist um einiges wichtiger als deine Privatsphäre. Kann man so sehen? Die Privatsphäre betrifft nicht nur die Person privat, nicht nur die eigene Person, sondern ist auch noch eine Frage der, ich sag mal, einer freiheitlichen Demokratie. Wenn wir alle gläserne Menschen werden und irgendwelche Unternehmen oder Regierungen ein perfektes Bild, Persönlichkeitsprofil von jeder Person haben, dann können sie gezielt Personen manipulieren. Und das ist eine Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie.
Und im Kriegsfall ja sogar auch ausfindig machen.
Auch das.
Man hat ja, dass man gezielt Phishing-Mails an Führungskräfte schreibt und das dann nochmal in einer anderen Form und
genau,
auf mehreren Kanälen.
Auf große Art, genau, im großen ja. Stil. Das hatte Cambridge Analytica ja versucht, angeblich. Und angeblich haben sie es nicht geschafft. Aber sowas kann man sich in der Zukunft vorstellen. Ne? Dass großflächige, personalisierte Beeinflussung stattfindet.
Hast du einen Ansatz, wie die Bedingungen sein müssen, damit Industrie und Forschung Daten bereitstellen und nutzen können?
In der Theorie, ja. Also in der Praxis gibt es ja viele vertragliche Rahmenwerke, die man schmieden kann. Und das wird schon gemacht und das Nutzen von Daten in einigen Fällen einfach unglaublich wichtig ist, ist das wahrscheinlich, wenn man keine Technologien hat, die es lösen, der einzige Weg, den es gibt. Wir arbeiten aber an technischen Regelungen, an technischen Maßnahmen. Und da ist die Forschung noch in den Kinderschuhen. Aber was es schon jetzt gibt, ist zum Beispiel für tabellarische Daten gibt es Analyseverfahren. Zumindest wenn man riesige Datensätze hat, etwa 1 Million Menschen in Datensätzen vertreten sind, dann kann man für tabellarische Daten sowohl künstliche Datensätze, diese synthetischen Daten, herstellen, als auch angepasste Analysemethoden verwenden und kriegt Ergebnisse, die durchaus brauchbar sind.
Und was droht uns, wenn wir alles so weiterlaufen lassen und gar nicht mehr regulieren, also die Rufe nach, wir wollen den Nutzen der Daten voranbringen und nicht nur auf Datenschutz achten, das hört man ja immer wieder. Wenn diese Linie so verfolgt werden würde, was wäre jetzt so ein bisschen das Worst-Case-Szenario?
Das Erste ist, wie gesagt, selbst für die Demokratie ist es ein Problem. Wenn wir alle gläsern werden, auch wenn man selbst persönlich damit kein Problem hat, ist dieses Potenzial für die Manipulierbarkeit ein riesiges Problem für die Gesellschaft. Zweitens gibt es ja viele Leute, die sagen, ich habe nichts zu verstecken. Das liegt eventuell daran, dass diese Menschen denken, sie sind ja Teil der Mehrheitsgesellschaft. Sie sind ja keine marginalisierte Randgruppe. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, für jede Person gibt es eine Fragestellung, zu fast jede Person, so dass diese Person zu einer Randgruppe wird. Wenn ich als Werbefirma, um ein unschuldiges Beispiel zu bringen, wissen möchte, was für Kombination an Lieblingsfarben, Hobbys und Videos guckt die Person, damit ich gut Werbung schalten kann, dann sind ganz schnell ganz viele Menschen in der Randgruppe oder in kleinen Gruppen. Und wenn wir wollen, dass wir nicht gläsern sind, dann müssen wir darauf achten, dass wir unsere Daten irgendwie verantwortungsbewusst zur Verfügung stellen. Und dass wir Railguards haben, dass wir den Firmen sagen, uns ist es wichtig, dass ihr uns nicht zu gläsernen Menschen macht. Falls ihr zu irgendeinem Zweck die Daten benutzen müsst, und ich stimme zu, okay, aber mir ist wichtig, dass danach die Daten nicht weiterverwendet werden. Oder, wenn es möglich ist, das ist das, woran wir arbeiten, kann man mit riesigen Datensätzen auch Trends lernen und Zusammenhänge lernen, die nicht auf einzelne Personen bezogen sind, sondern auf die Gesamtbevölkerung. Wir können es zum Beispiel ein bisschen verrauschen, den Einfluss einer Person, und dann kriegt man Modelle raus, die nur die Trends in der Bevölkerung widerspiegeln, aber keine Rückschlüsse auf Einzelne zulassen und auch keine Verknüpfbarkeit dieses Modells mit anderen Modellen zulassen.
Was jetzt auch gestern auf der HPI-Konferenz Thema war, war nochmal Gehirndaten und teilweise auch, was das für Implikationen mit sich bringt. Habt ihr euch schon zum Gehirndatenschutz Gedanken gemacht?
Nein und ja. Wir haben kein Projekt, was sich nur mit Gehirndaten beschäftigt. Aber wir betrachten starke Schutzanforderungen, die auch sowas wie Gehirndaten berücksichtigen. Und dieses Thema Gehirndaten ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man Schlimmstfallannahmen machen sollte, dass man zukunftssicher denken sollte. Vor 20 Jahren wäre mein Twitter-Post, von dem ich erzählt habe, vielleicht nicht relevant gewesen für Privatsphäre und Angelegenheiten. Vor 5 Jahren hätte man vielleicht gedacht, die Gedanken, die ich habe, sind nicht relevant, sind nicht verknüpfbar mit irgendwas, was ich veröffentliche. Heutzutage können wir schon denken, dass alles, was wir veröffentlichen, die Beispiele, die ich in einem Interview bringe, vielleicht in der Zukunft verknüpfbar sein werden mit den Gedanken, die ich habe. Also sollte ich vielleicht aufpassen, dass ich nicht zu viel über Skating rede, sonst wissen die Leute, dass ich Skating mag oder so andere weniger unschuldige Beispiele. Wir werden oftmals dafür kritisiert, dass wir diese Schlimmstfallannahme machen, was Hintergrundwissen und Verknüpfbarkeit mit anderen Informationen angeht, um Daten und Persönlichkeitsrechte zu schützen. Aber genau das ist notwendig, damit wir diese unvorhergesehenen Datenquellen auch mit berücksichtigen.
Früher dachte man ja auch nicht, dass man die irgendwann vielleicht sogar ansatzweise lesen kann. Was würdest du Versicherten oder auch insbesondere Patienten raten in Bezug auf den Umgang mit den eigenen Daten?
Also ich kann jeden verstehen, der sagt, benutzt meine Daten für die Medizin, rettet so viele Menschen, wie ihr könnt. Absolut vertretbar und ich war auch in der Position. Ich kann aber auch die Personen verstehen, die sagen, mir ist nicht klar, was das Risiko ist. Was bedeutet das denn, dass meine Daten benutzt werden dürfen? An wen werden die weitergegeben? Wie wichtig wird das in der Zukunft sein? Wird es immer noch so sein, dass hier in Deutschland die Krankenkassen nicht reagieren dürfen auf meinen Gesundheitszustand, die gesetzlichen Krankenkassen? Oder wird es wie in Amerika und in privaten Krankenkassen sein, dass der Beitrag sich da anpasst? Wird der Arbeitgeber eventuell sich Daten einkaufen? Das kann ich auch verstehen. Deswegen, was ich denke, was wichtig ist, ist, dass Personen sich informieren und eine Entscheidung treffen und dass wir auch in der Gesellschaft eine informierte Diskussion führen darüber. Welches Risiko ist akzeptabel? Welchen Risikonutzen, welche Balance, welchen Trade-off wollen wir akzeptieren? Und ja, was ist für mich als Person ein akzeptables Niveau?
Ihr habt ja jetzt ein Rechenzentrum noch eröffnet.
Genau. Im Sinne der digitalen Souveränität wurden wir mit 29 Millionen gefördert, dass wir ein kleines Rechenzentrum bauen, was aber groß genug ist, um agentische Systeme laufen zu lassen und um Machine Learning-Forschung zu machen im Rahmen dieses Anomed-Forschungszentrums. Und das bauen wir jetzt auch unter anderem aus, um lokal laufende Dienste anzubieten für Partner wie Krankenhäuser oder ja, andere Gesundheitsinstitutionen, um denen zu ermöglichen, ein bisschen mehr digitale Souveränität zu bekommen und zu wissen, dass wir mit den Daten von denen nichts machen wollen, weil in unserem Geschäftsmodell ist das nicht drin. Wir sind eine öffentliche Institution und wir haben einen Auftrag, öffentliche Forschung voranzubringen.
Und was sind das so für Systeme?
Die Förderung hat begonnen und wir müssen jetzt eine EU-weite Ausschreibung gestalten. Wir modellieren, dass wir eine Menge an DGX-Servern, die wir zusammenschalten können, bekommen. Die neueste Generation der NVIDIA-Server ist wassergekühlt. Das ist geplant, dass wir dann einen Container stehen haben, in dem verschiedene Racks eingebaut werden, die dann alle gekühlt werden. Und der Container braucht eine eigene Stromzufuhr und hat ein eigenes Kühlungssystem. Also genau, das sind so Standard Rechenzentrums-Hardware ist es, im kleinen Stil, nur für 29 Millionen, nicht für 29 Milliarden zum Beispiel. Aber wir müssen halt auch nicht die ganze Welt bedienen, wir müssen nur die Forschungspartner, die wir lokal haben, bedienen.
Okay. Und ihr steigt nicht irgendwie dann doch auch auf AWS oder so um, wenn das Geld ausgeht oder so?
Ja, natürlich muss man immer gucken, wie das dann nachhaltig betrieben werden kann, aber es ist im Sinne politisch, es ist im Sinne Deutschlands und auch von Schleswig-Holstein, dass eine gewisse Souveränität existiert. Deswegen bin ich aktuell noch optimistisch, dass wir Finanzierungsmöglichkeiten finden werden.
Und dann kann euch auch der US Cloud Act nichts anhaben.
Genau.
Okay. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber einmal mit mir zu sprechen.
Und vielen Dank an alle anderen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.